Magnesium ist eines der wenigen Supplements, das unter dem gleichen Namen in 10 pharmakologisch völlig unterschiedlichen Verbindungen verkauft wird. Das ist so, als würde man Paracetamol, Ibuprofen und Aspirin in eine Schachtel mit der Aufschrift Schmerzmittel packen und sich wundern, wieso das eine bei Kopfschmerzen hilft und das andere wiederum nicht. Heute sprechen Max und ich im Beyond Lifespan Podcast darüber, welche Form für welchen Zweck passt und wieso das Ganze so chaotisch ist. Was würdest du sagen, ist deine liebste Magnesiumform?
Ja, gute Frage, Mario. Lass mich überlegen. Ich nehme aktuell eigentlich nur zwei Formen. Und bei mir ist immer das ganz große Thema, ich versuche irgendwie halt Stressmanagement zu betreiben mit Magnesium-Supplements. Geht weniger darum, muskulär was zu tun. Und ich nehme tatsächlich jetzt immer L-Treonat und Bisglycinat. Und ich würde sagen, einfach Preis-Leistung, auf jeden Fall Bisglycinat. Ganz, ganz klar.
Ja. Macht Sinn. Diese Frage, die stellen sich nämlich viele Menschen, welche Magnesiumform die richtige für sie ist. Es gibt ja so viele Komplexe mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Es gibt auch so viele Einzelprodukte, Kombiprodukte, Zweifach-, Dreifachprodukte. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen darüber, was in welche Form macht, wofür welche Form gut ist und auch generell so ein bisschen über Magnesium, worauf man achten muss, wann Komplexe Sinn machen und so weiter und so fort. Magnesium selber, ich glaube, das erste große Missverständnis geht schon mal da los, als das auf vielen Produkten auf der Rückseite einfach draufsteht, Magnesium-L-Treonat oder Magnesium-Laktat, Magnesium-Citrat und eine Milligramm-Angabe daneben. Und nicht überall ist zusätzlich noch aufgeschlüsselt, wie viel elementares Magnesium, also wie viel vom eigentlichen Spurenelement bzw. Mineralstoff ist denn da eigentlich enthalten. Weil am Ende ist nicht so entscheidend, also es ist alles Magnesium, aber das viel Entscheidendere bei Magnesium ist, an welches Molekül oder an welchen Partner ist es praktisch gebunden. Das kann halt Treonsäure sein, das kann Glycin sein, das kann Laktat sein und so weiter und so fort. Und genau diese Verbindungen oder diese Bindungspartner, die sorgen dann auch einerseits selber für Effekte und bedingen auch sehr viel von der Bioverfügbarkeit, die Magnesium grundsätzlich hat. Jetzt haben wir davon eigentlich ja gar nicht so wenig im Körper, ne? Wenn man sich Magnesium selber mal anschaut.
Ja, wir haben tatsächlich eine ganze Menge Magnesium im Körper. Insgesamt sind das dann circa 25 Gramm, weil du, mir und dir vielleicht sogar ein Ticken mehr, weil wir etwas überdurchschnittlich groß sind, aber irgendwas in dem Dreh. Das meiste davon ist eigentlich im Knochen, wo man es, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch ein bisschen erwarten würde, einfach weil viele Mineralstoffe im Knochen natürlich gebunden sind. Das sind ungefähr 60% und dann der Rest, bis zu 30% sind in der Muskulatur und dann ist eigentlich nur ganz, ganz wenig noch im Blutkreislauf irgendwie was rumschwirrt. Aber da sehen wir natürlich, da ergibt sich schon ein bisschen diese Connection Richtung Muskulatur und dann eigentlich das, was wirklich funktionell im Körper genutzt wird, vielleicht an anderen Stellen noch und als Kofaktor und so weiter, ist dann gar nicht mehr so viel und was wirklich ausgetauscht wird. Ne? Also da merkt man schon, okay, ist gar nicht so crazy. Wobei ich natürlich mich berichtigen muss, in den Muskeln wird es natürlich auch als Kofaktor genutzt für verschiedene Reaktionen. Ne? Aber ich sage mal, das, was jetzt im Blut herumschwirrt, was vielleicht auch für die Nerven verfügbar wird, was vielleicht auch irgendwie ins Gehirn eindringen kann, wo man es ja gerne haben möchte, wenn man gerade das Thema Stress irgendwie angehen möchte, das ist eigentlich gar nicht so viel.
Und du hast auch schon ein bisschen vorweggenommen, es ist ja so wenig im Blutserum, aber es ist ein bisschen mehr auch in den Blutzellen.
Ja.
Das nimmt schon so ein bisschen vorweg, wenn man den Magnesium messen möchte, dass man das idealerweise auch im Vollblut macht und nicht im Serum. Das ist ähnlich wie bei Zink und bei Selen. Zu Selen hatten wir auch schon mal eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass wenn man so zum Arzt geht und sagt, ich möchte gerne mein Selen bestimmen, ich möchte gerne mein Magnesium bestimmen, dann wird das meistens automatisch im Serum gemacht. Und das ist nicht so sinnvoll, weil das sehr anfällig ist für Schwankungen und eigentlich sehr wenig aussagekräftig darüber, ob man wirklich gut mit Magnesium versorgt ist oder eben nicht. Das haben wir jetzt auch schon, ja, wie gesagt, so ein bisschen vorweggenommen. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Du hast gesagt, ca. 25 Gramm hat man im Körper, genau, plus minus, wenn man größer ist, ein bisschen mehr, wenn man kleiner ist, ein bisschen weniger. Der tägliche Bedarf, der wird von vielen Stellen, würde ich mal sagen, bei so 300 Milligramm angesetzt. Das ist im Vergleich zu der Gesamtmenge eigentlich gar nicht so wenig, ne, also 300 Milligramm. Das ist ja dann auch eigentlich schon so ein 75stel, wenn man so will, wenn man jetzt 333 rausmachen würde. Ne, muss man sich täglich zuführen. Das heißt, es wird auch ein bisschen was ausgeschieden, natürlich auch über den Urin. Und deswegen muss man da was davon ersetzen, damit dann auch alle Prozesse im Körper wieder ganz normal funktionieren. Und ansonsten, wofür spielt es denn eigentlich eine Rolle? Das sind 600 verschiedene enzymatische Reaktionen. Viel anschaulicher wird es, wenn man über die ganzen Bereiche spricht. Ne? Was funktioniert nicht so gut, wenn man zu wenig Magnesium hat? Und das ist einerseits mal Energie. Magnesium ist sehr, sehr wichtig für diesen ganzen ATP-Stoffwechsel, für den Energiekreislauf im Körper, für den Vorgang der Glykolyse und für den Zitratzyklus, der in den Mitochondrien stattfindet. Und wenn Magnesium fehlt, dann kann das alles nicht mehr so gut ablaufen. Im Nervensystem ist es ein bisschen ähnlich. Einerseits braucht das Nervensystem natürlich sehr viel Energie, vor allem das Gehirn, ne? Also das stoffwechselaktivste Organ, möchte man eigentlich sagen, beziehungsweise das energiehungrigste, gemessen an seinem Gewicht, weil ein normales Gehirn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wiegt so 1500 Gramm und braucht aber 20% vom ganzen Energiebedarf des Körpers, also bei einer 70, 80 Kilogramm Person schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man so will. Und da bringt es einerseits was für die Energiebereitstellung und andererseits macht es aber auch was, weil es ja eine Ladung hat oder auch an diese Ionenkanäle binden kann, was mit der Übertragungsgeschwindigkeit von den Nervenzellen oder von elektrischen Signalen über die Nervenzellen hinweg und leistet da eben auch einen wichtigen Beitrag für Entspannung. Ja. Bei Stress, also klassisches Stressmineral, ne? Vor allem wenn man sehr viel Stress hat, wird auch sehr, sehr viel von Magnesium auch einfach verbraucht. Deswegen muss man daran denken, Muskulatur, jeder kennt das Krampfthema, ne? Was allerdings Blödsinn ist, um es vielleicht gleich an der Stelle zu erwähnen, es gibt ja diese Sachets oder diese Sticks, die man nehmen kann, wenn ich jetzt am Tennisplatz bin und ich bekomme einen Krampf. Ne? Nach ein paar Stunden Match oder manche vielleicht auch schon nach 50 Minuten Match, bekomme ich einen Krampf und dann gibt es ja diese Magnesium-Sticks. Das ist leider tatsächlich Blödsinn, weil das funktioniert nicht. So schnell wird es nämlich auch gar nicht aufgenommen. Und so schnell landet es dann auch nicht in der Muskulatur, wo es eigentlich benötigt wird. Da gibt es, ja, ist jetzt mal sinnvollere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Gurkenwasser trinken. Und da geht es nicht um das Gurkenwasser per se, sondern es geht einfach um diesen Reiz der Säure im Mund, auf der Schleimhaut, der dann am Ende so ein den Effekt hat, dass sich die Muskulatur dann wieder entspannen soll.
Ich meine, das Einzige, was man vielleicht bei dem Krampfthema noch fairerweise sagen könnte, warum es vielleicht schon ein bisschen helfen könnte, nur ganz dezent, ist einfach, wenn du natürlich mehr Mineralstoff zu dir nimmst, dann kommt das natürlich erstmal ins Blut. Ne? Damit steigt wiederum der osmotische Druck. Das heißt, es wird mehr Flüssigkeit in die Blutgefäße erstmal gepumpt wieder, zum gewissen Maße. Könnte natürlich sein, dass dadurch die Durchblutung besser wird und dadurch der Krampf dann besser wird, aber dauert halt dann schon auch ein paar Minuten, ne?
Genau, also es dauert nicht nur ein paar Minuten, sondern auch sehr viel länger. Deswegen, ja, es macht schon Sinn, wenn du jetzt in der Mitte vom Match bist, dann kannst du schon Magnesium so einen Stick nehmen. Dann bringt es dir vielleicht was dann noch in der zweiten Hälfte vom Match oder halt nach einer gewissen Zeit. Das macht schon Sinn. Aber wenn jemand sagt, boah, ich habe jetzt diese Magnesium-Sticks genommen, jetzt ist mein Krampf total weg. Das Magnesium ist es nicht gewesen, sagen wir so.
Ja, also zumindest nicht direkt, ja.
Genau.
Also weil, besser, man gesagt, trinkt Salzwasser.
Ja, genau sowas. Ja. Oder halt einfach, wie gesagt, so Gurkenwasser, das hat man jetzt auch bei so großen Tennisturnieren auch gesehen, ganz witzig bei den Australian Open, die waren ja im Januar. Ich glaube, Carlos Alcaraz hat da auch mal Gurkenwasser getrunken, also so einen Krampf hatte, ist dann auch besser geworden. Also irgendwas wird schon dran sein, genau. Mhm. Ansonsten, ja, für die Knochen ist es natürlich wichtig. Einerseits, es ist nicht so ein klassisches Baumineral, weil wir haben schon gesagt, 25 Gramm, das reicht nicht, als dass es wirklich so ein Building-Block von den Knochen ist, sondern es geht da eher um die Regulation von Knochenauf- und Abbau. Deswegen ist es sehr wichtig. Und wenn man daran denkt, wo man Magnesium überall benötigt, wird es auch klar, was auftritt, wenn man zu wenig Magnesium hat. Hm. Und da sind so was sind denn so ganz frühe Symptome? Ich meine, wir müssen da jetzt gar nicht zu sehr noch eingehen, also, glaube ich, was die meisten Leute eh wissen.
Es erschließt sich dann recht schnell, ne? Also ich meine, wenn du weniger Energie hast, dann wirst du müde, dann fühlst du dich irgendwie schwach, abgeschlagen. Was halt auch sein kann, wenn das Nervensystem dadurch schon nicht mehr genug hat, dass du dich ein bisschen unruhig fühlst, einfach gestresst, reizbar bist, du schläfst schlechter, kommst einfach schlechter runter. Ne? Also es macht irgendwo Sinn. Wir haben uns auch mal Lidzucken aufgeschrieben. Da ist natürlich immer die Frage, ne? Das kann auch einfach von Schlafmangel selber kommen. Ist ein sehr, sehr, also viele dieser Symptome sind halt einfach so, ja, das kann schon am Magnesium liegen, kann aber auch 100 andere Sachen sein. Das ist alles
spezifisch.
Und das ist das Problem, was du natürlich bei Magnesium hast, einfach dadurch, dass es quasi überall irgendwie mitspielt, ne? Hast du am Ende eigentlich gar nicht so ein klares Symptomfeld, sondern es ist eigentlich super differenziert und kann alles Mögliche sein. ich glaube, was man sich da viel mehr merken kann, okay, wenn ich jetzt einen ultra starken Mangel habe, klar, dann wird irgendwie die Reizweiterleitung in den Zellen nicht mehr funktionieren. Das heißt, du wirst wirklich vielleicht sogar Taubheitsgefühle haben, du wirst ein Kribbeln spüren. Das ist aber auch ultra selten. Ne? Also, dass man wirklich einen Magnesiummangel, einen richtigen hat, dass es wirklich zu wenig gibt, das ist eher unwahrscheinlich. Das wird dir so im normalen Alltag mit einer halbwegs normalen Ernährung eigentlich nicht passieren. Das ist super unwahrscheinlich. Aber es kann eben sein, dass du den Optimalwert nicht erreichst, ne? Dass du am Ende irgendwie dazwischen gefangen bist und dich halt dann nicht ideal fühlst. Und wo wird Magnesium vielleicht um das einfach noch so ein bisschen abzuschließen, Magnesium wird an verschiedenen Standpunkten auch dann mehr verbraucht, ne? Und da ist ganz klar eben der Sport dabei, was wir eben gerade schon behandelt haben. Wenn du stark schwitzt, dann verlierst du eben nicht nur Salz, sondern damit auch andere Mineralien und da gehört Magnesium dazu. Wenn du nachts einfach nur im Bett liegst und schläfst und schwitzt, wirst du auch erstmal Mineralien abgeben. Deswegen machen mittlerweile so viele Leute morgens so einen Elektrolytmix rein, damit sie halt ein bisschen aufwachen und gleich irgendwie Blut in die Gefäße bringen. Aber ja, am Ende ist es recht selbsterschließend. Oder wenn du Alkohol trinkst, du scheidest unfassbar viel aus. Haben sicher viele schon mal gehört, dass man häufiger auf Toilette muss, wenn man Alkohol trinkt oder generell zuckrige Getränke. Dann wirst du auch danach erstmal ein bisschen weniger Magnesium haben als vorher. Ne? Also,
ich meine, wenn man natürlich viel Bier trinkt, dann ist es auch einfach eine schiere große Menge an Wasser oder an Flüssigkeit,
genau, die
man
raus,
auch einfach,
ne?
Auch nimmt. Die muss raus. Aber auch so wirkt Alkohol diuretisch, würde man so schon sagen. Also Wasser ausscheidend, da einfach, genau, dran denken. Ansonsten bei so Medikamenten, da gäbe es jetzt, sage ich mal, super viele spezielle zu nennen. Am häufigsten sind sicher die Protonenbombenblocker, also die Säureblocker, die man nimmt, wenn man zu viel Magensäure hat. Die sind auch schlecht für die Magnesiumaufnahme. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, Alkohol wirkt diuretisch. Das heißt, wenn man Medikamente nimmt, die wassertreibend sind, also Leute mit Herzproblemen, mit einer Herzinsuffizienz, dann ist es auch so, dass man mehr Magnesium ausscheidet. Und dann muss man das natürlich wieder korrigieren. Sei es jetzt über die Ernährung oder über Supplements. Einfach daran denken.
Dann vielleicht dazu noch generell, es ist natürlich schon so, dass der Körper dann Meister darin ist, irgendwie zu verhindern, dass man in den Mangel kommt. Das heißt, also man kann, es wird unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Magnesium man zu sich nimmt, wie viel man auch ausscheidet. Das heißt, es kann natürlich sein, dass man, wenn man super wenig Magnesium zu sich nimmt, dass man auch bei allen diesen Sachen, die wir gerade genannt haben, wiederum auch super wenig Magnesium ausscheidet oder nicht vermehrt ausscheidet, zum Beispiel beim Sport. Das ist aber jetzt nicht unbedingt gut. Ne? Das ist nur um das nochmal klarzustellen, dass bis man in so einen Mangel kommt, das ist wirklich schon eine krasse Schwelle. Ne? Also da macht der Körper davor alles, um dieses Magnesium irgendwie drin zu behalten. Und ja, genau. Deswegen sollte man da einfach nur nochmal ein bisschen, ja, Mangel ist schon eher selten, aber es ist halt das Thema, du willst ja eigentlich optimal sein, ne?
Ja, ich meine im Grunde wie bei Calcium, ne? Da gibt es auch einen sehr, sehr schmalen Korridor, dem Calcium im Blut vorliegen soll. Also der Optimalbereich von Calcium ist sehr eng und da macht der Körper auch alles dafür, dass dieser Calciumspiegel gehalten wird und wenn er deinen letzten Knochen auflöst.
Genau. Ne? Ne.
Aber der Calciumspiegel, der muss konstant bleiben.
Genau.
Wenn die restliche Regulation noch funktioniert, dann wird halt einfach Knochen hergenommen, Knochen abgebaut. Und im Knochen ist ja jetzt auch ein großer Teil vom Magnesium enthalten. Das heißt, wenn man eine sehr schlechte Magnesiumversorgung hat, dann wird am Ende das natürlich auch als Reserve angezapft.
Also ja.
Das vielleicht nochmal an der Stelle. Zum Messen hatten wir schon gesagt, bevor wir jetzt in diesen ganzen Formen-Part einsteigen. Serum wird häufig gemacht, ist gar nicht so aussagekräftig, weil ein so geringer Teil von Magnesium da vorkommt. Und die Alternative wäre Vollblut, aber Vollblut ist auf jeden Fall besser, würde ich sagen, als Magnesium, als eine Serummessung. Zu 100% perfekt ist es natürlich auch nicht, weil natürlich auch in den Zellen selber ein kleiner Teil vom Magnesium vorkommt. Aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen näher dran, vor allem wenn es um diese eher nur nicht den klassischen Mangel geht, sondern auch um eine eher schlechtere Versorgung mit Magnesium. Da kann man das ein bisschen sensitiver im Vollblut messen. Es gibt auch noch so einen Ausscheidungstest über den Urin. Man kann auch noch so einen Magnesiumbelastungstest machen, wie ich in der Recherche herausgefunden habe. Das ist aber in der Klinik überhaupt nicht Standard. Würde man jetzt für Magnesium auch einfach nicht machen. Ich denke, bevor man auf die Idee kommt, so einen Magnesiumbelastungstest zu machen, würde man wahrscheinlich einfach mit einer Supplementierung mal beginnen und schauen, wie sich die Problematik, wenn man denn eine hat, überhaupt entwickelt.
Ja, das Spannende an diesem Test ist natürlich, dass du eigentlich dann schon deutlich genauer an eine suboptimale Versorgung rankommst. Einfach nur, dass man das vielleicht einmal kurz erklärt haben, wie es eigentlich funktioniert. De facto, es wird die Ausscheidung von deinem Magnesium gemessen im Urin. Das kannst du ja ganz einfach mit so Sticks messen. Das hat sicher fast jeder schon gemacht. Und dann auch gesehen, dass da Magnesium draufsteht und andere Dinge. Und was du dann machst, ist, dass du tatsächlich die ganze Zeit Magnesium schaufelst. Ne? Also du nimmst die ganze Zeit irgendwie Magnesium ein und das wird natürlich von deinem Körper dann aufgenommen. Und die Frage ist jetzt, okay, wie viel, nachdem du angefangen hast, Magnesium zu nehmen, wie viel scheidest du jetzt danach auch wieder aus? Und wenn bei diesem Ausscheidungstest herauskommt, okay, du scheidest irgendwie kaum Magnesium aus, obwohl du so viel Magnesium zu dir nimmst, dann liegt sehr wahrscheinlich eine Art von Mangel oder Unterversorgung vor. Wenn du aber ganz normal das übersetzt in eine Ausscheidung, dann hast du wahrscheinlich eine sehr gute Magnesiumversorgung ohnehin schon, weil der Körper eben merkt, okay, ja, ich brauche dieses Excess, dieses extra Magnesium, das brauche ich gar nicht, kann ich einfach rausschießen. Und nicht denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie alles nehmen, was ich kriegen kann. Ne? Und deswegen, eigentlich ist das der ideale Test. Das wäre, sage ich jetzt einfach mal, der Goldstandard, wenn man wirklich herausfinden will, ob man eine suboptimale Versorgung hat. Aber wird so im Alltag, genau wie du sagst,
teuer,
es ist eigentlich
nicht praktikabel.
Nicht praktikabel, es ist mühselig. Es gibt, glaube ich, auch praktisch keine Ärzte, die das anbieten. Und man kann das theoretisch auch einfach sich selber sagen, okay, eigentlich, ja, dann nehme ich halt einfach Magnesium. So teuer ist halt auch wieder nicht. Und dann stelle ich damit eigentlich sicher, okay, dass ich auf jeden Fall jeden Tag mal ausreichend zu mir nehme und mir ja nicht am Ende unnötig Schaden zuführe, zu wenig zu haben. Ja.
Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Bei den Formen, ne? Was würdest du intuitiv sagen, ist denn die häufigste Magnesiumform?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich ist sogar die häufigste, die aktuell verkauft wird, entweder Citrat oder Oxid. Wahrscheinlich sogar Oxid.
Ich würde auch schätzen Oxid. Und dann vielleicht noch eine andere Frage. Welche glaubst du ist am populärsten und unter den, also am bekanntesten? So, nicht was wird am häufigsten verkauft, sondern was ist am bekanntesten?
Am bekanntesten dann wahrscheinlich sogar Citrat, würde ich sagen.
Okay, ich hätte es Bisglycinat gesagt, aber interessant.
Ja, in unserer Bubble. Aber wenn du jetzt so breit schaust, dann ist, glaube ich, Citrat so einfach wegen der Muskel. Aber, ja,
ja, müsste man wahrscheinlich mal verifizieren. Das ist sicher so eine spannende Frage. Ich glaube auch, dass Oxid am häufigsten verkauft wird. Also Punkt 1 ist es am billigsten.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen. Und in sehr, sehr vielen von diesen Apothekenpräparaten, in diesen Sticks, die so Geschmack haben, diese Sticks, die ich vorher angesprochen hatte, die man sich in eine Sporttasche packen kann, da ist meistens nur Oxid drin und halt dann noch irgendwie ein Aroma oder so. Ne? Und die sind meistens so pappsüß, dass man sie gar nicht runterbekommt. Also ja. Es gibt bessere und schlechtere, aber ja, das ist was sehr, sehr, sehr häufig vertrieben wird. Findet man natürlich auch viel in Drogeriepackungen. Auf jeden Fall, jeder, der gerade zuhört, zuschaut, einfach mal das Magnesiumpräparat nehmen, hinten drauf schauen, was ist denn so drin? Oxid ist nicht per se schlecht. Es ist nur nicht so gut verträglich, wenn man zu viel davon einnimmt. Aber da kommen wir später noch drauf. Bleiben wir vielleicht mal bei der Form, wo ich dachte, dass sie am populärsten ist, das Magnesiumbisglycinat. Das ist ja im Grunde nichts anderes, als man hat ein Magnesiummolekül und das ist an zwei Glycinmoleküle gebunden. Deswegen da kommt dieses Bi praktisch her. Und das Schöne daran ist, dass Glycin selber ja eigentlich auch schon ein Molekül ist, was ein paar Effekte im Körper macht. Nur vor allem, wenn es um dieses Thema Schlaf geht, wenn es um Stress geht, um Entspannung, um zur Ruhe kommen, ist ja auch eine hemmende Aminosäure, im Grunde ein hemmender Neurotransmitter, der auch dafür sorgt, dass das Gehirn so ein bisschen besser entspannen kann, dass die Reizleitung nicht mehr so schnell funktioniert und so weiter und so fort. Das Gute am Bisglycinat ist, es ist erstmal nicht so krass teuer wie zum Beispiel Magnesium-L-Treonat, ne, wo wir dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Es ist günstiger, es ist auch gehirngängig, also es schafft es auch, diese Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und Magnesium auch wirklich ins Gehirn zu transportieren. Deswegen sehr spannend auch in diesem Bereich Schlaf, Stress, Nervensystem, würde man sagen. Und gekoppelt an Glycin unterstützt das im Grunde diesen Effekt,
den man sich davon erhofft. Was tatsächlich da ganz spannend ist, ich hab dann gestern noch mal ein bisschen genauer recherchiert und es ist sich tatsächlich gar nicht die ganze Welt einig, ob Bisglycinat tatsächlich wirklich, also Magnesium-Bisglycinat wirklich hirnschrankengängig ist. Die sagen, ja, das kann teilweise sein, aber es ist gar nicht so safe.
So nach dem Motto, das Magnesium bleibt zurück und das Glycin
wieder. Ja, genau, aber Glycin ist auf jeden Fall, genau, aber es ist nicht so ganz klar aktuell. Also das fand ich nochmal ganz spannend, weil ich das eigentlich auch immer dachte, aber es ist tatsächlich gar nicht so eindeutig wie jetzt beim Treonat. Ne? Also beim Treonat weiß man es wohl recht sicher, Aber beim Bisglycinat ist das nicht ganz so klar. Aber genau, wie du sagst, man hat halt diese positiven Effekte, die das Glycin selber natürlich auch mit sich bringt. Und es ist auch gar nicht mal so wenig Glycin häufig in solchen Präparaten drin, weil du ja einen relativ kleinen Magnesiumanteil hast von irgendwie nur so 15%. Das heißt, der Rest, also wenn du jetzt 150 Gramm Magnesium zu sich, Milligramm Magnesium zu dir nimmst, Elementares, dann sind die restlichen 850 von den 1000 sozusagen, sind dann Glycin. Und das ist eigentlich schon eine ganz solide Dosierung, ne? Das heißt, du kommst eh schon auf ein relativ respektables Niveau, wo Glycin auch auf jeden Fall schon Wirkung entfalten kann und tatsächlich auch einen Unterschied machen kann. Also ja, macht voll Sinn.
Das ist eh was ich noch ansprechen wollte bei diesen, also das hatte ich am Anfang gemeint, man sollte schauen, was am Label steht. Und dann steht da ja zum Beispiel Magnesium-Bisglycinat 1000 Milligramm. Ne?
Genau.
Aber das sind dann eben nicht, und das ist, ich höre das so häufig und bei jedem Event und bei jeder Konferenz, wo man das, muss man das immer wieder richtig stellen. Das heißt nicht, dass da 1000 Milligramm Magnesium drin sind. Ne? Weil dann sagen Leute, ja, ich nehme ja 1500 Milligramm Magnesium am Tag, ne? Und das ist halt schon so eine Menge. Und ich so, ja, bist du dir sicher, dass du 1500 Milligramm elementares Magnesium, ich würde das auf keinen Fall packen. Also ich würde da alle gastrointestinalen Zustände bekommen, auch bei Magnesium-Bisglycinat. Das gilt ja eigentlich als die darmschonendste oder darmverträglichste Form, also im Vergleich mit allen anderen, über die wir heute noch sprechen. Aber wie du schon gesagt hast, der Anteil an Magnesium an dieser Verbindung, der ist so circa 14-15%. Das heißt, wenn du 1000 Milligramm nimmst, hast du eigentlich nur 150 Milligramm elementares Magnesium. Wenn es ein gutes Präparat ist, dann ist das auch aufgeschlüsselt. Also das elementare Magnesium, das sollte immer aufgeschlüsselt sein auf dem Label, damit man sich daran eben orientieren kann, weil das weiß man ja nicht. Ne? Das weiß man, wenn man sich sehr, sehr stark mit dem Thema befasst, dann kann man vielleicht auch, hat man grob diese Prozentzahlen im Kopf, aber das ist nichts, was jetzt Allgemeinwissen ist, würde ich mal sagen. Und insofern ist es schon wichtig, dass man sich an dem mal bewusst ist. Wir reden heute auch noch über andere Formen und kommen da immer wieder auf diese Prozentsätze zu sprechen. Deswegen einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir von diesem Ziel von 300 Milligramm täglich reden oder 350 oder 290, je nachdem, die Leitlinien sind alle unterschiedlich, dann meinen wir immer elementares Magnesium. Und alles andere ist dieser Bindungspartner von Magnesium. Und es gibt sehr, sehr, sehr große Moleküle. Das ist eben das Magnesium-L-Treonat zum Beispiel. Das hat noch weniger elementaren Magnesiumanteil. Und das ist auch der Grund, wieso, wenn man 300 Milligramm elementares Magnesium will, dann muss man bei Magnesium-L-Treonat wahrscheinlich so 7 Kapseln nehmen. Ne?
Bei Magnesium, das sind dann, glaube ich, schon 4000 Milligramm oder so.
Ja, genau, kann man sich ja runterrechnen. Ne? Wenn es 4000 sind, 7% sind es 280 Milligramm Magnesium. Und bei Magnesiumoxid, das hat ja einen Anteil von 60% elementarem Magnesium.
Das ist ein bisschen
weniger. Das ist relativ schnell am Ziel. Das sind es mal 500 Milligramm und dann das hat schon in so einem kleinen Kapselchen Platz. Deswegen
ein bisschen beachten. Dazu, das ist halt auch noch spannend, was man auf manchen Labels ja auch beobachtet. Dann wird entweder nur das deklariert, was aber ehrlicherweise eigentlich gar nicht so schlau ist, weil hast du ja nicht so viel davon. Aber was manche eben machen, sie machen dann Bisglycinat und Oxid zum Beispiel rein, ne? Und dann schreiben sie dann die daraus resultierende gesamtelementare Magnesiummenge, ne? Und wenn man jetzt aufgepasst hat, dann weiß man, okay, man braucht extrem wenig Oxid, um eine hohe elementare Menge zu erreichen, weil es eben 60% Magnesium ist. Und man braucht aber sehr viel Bisglycinat. Dann wird es häufig so gemacht, dass am Ende von diesem Elementar Magnesium eigentlich nur vielleicht 10% aus dem Bisglycinat kommen. Und das ist auch immer ein guter Trick, der auch an vielen so Multipräparaten genutzt wird, weil man das da recht gut verstecken kann, ne? Dass dann am Ende beides drin ist und de facto aber das meiste eigentlich Oxid ist.
Ja, genau, so wird man halt getäuscht. Ne? Das ist eigentlich nicht ein Trick, sondern eigentlich ist es eine Täuschung vom Verbraucher, weil man das ja so, also es ist dann nicht mal aufgeschlüsselt, so und so viel Milligramm Magnesiumoxid und so und so viel Milligramm Magnesiumbisglycinat. Manchmal steht halt dann auch einfach nur elementares Magnesium 300 Milligramm, Zutaten Magnesiumoxid, Magnesiumbisglycinat. Ne?
Genau.
Und dann kann man das also nicht mal als Verbraucher selber nachvollziehen, wie viel ist denn jetzt von welchem Magnesium auch tatsächlich drin. Ne?
Genau.
Und als dass man da auf eine gleiche Menge kommt, das ist nicht so schwer, weil das heißt, es ist viermal so viel Magnesium-Bisglycinat drin, damit man auf eine gleiche elementare Menge im Verhältnis zu
Oxid kommt. Natürlich manchmal auch fairerweise vielleicht nicht genug Platz in der Kapsel, ist ja auch alles okay, aber ja, ist natürlich nicht ganz so klar. Ne?
Nee, das muss man ehrlich sagen. Es spricht nichts dagegen, das so zu machen, aber man muss es halt ausweisen.
Genau.
Es sollte halt einfach nachvollziehbar und transparent sein, weil wenn ich jetzt einen Schwerpunkt genau an diesem Stress-, Schlaf-, Entspannungsbereich setzen möchte, dann kaufe ich mir das Präparat halt eher, wenn ich weiß, dass viel Bisglycinat drin ist, als wie wenn das zu 90% dann aus Oxid zum Beispiel besteht. Ja. Das sollte man da vielleicht einfach im Hinterkopf halten. Magnesiumbisglycinat und Magnesiumglycinat wird manchmal synonym verwendet.
Ja, es ist ja auch nicht ganz synonym sogar, weil Glycinat ja eigentlich auch wirklich nur ein Glycin hat. Ne? Also das ist der Unterschied. Ich habe in Deutschland gefühlt noch nie das Glycinat gesehen. Ich weiß auch nicht.
Die Leute reden von Glycinat und das ist dann aber Bisglycinat-Präparat.
Genau, aber in den USA ist das tatsächlich gar nicht so unüblich anscheinend. Da wird auch das Magnesiumglycinat noch viel verkauft. Also bei uns habe ich es tatsächlich, glaube ich, noch nie gesehen, nie bewusst. Ja.
Ja, also auf jeden Fall, um vielleicht das Bisglycinat-Kapitel zu schließen, ist, glaube ich, eine sehr gute Allround-Form, weil es eben so eine hohe Verträglichkeit hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich weithin bekannt als das verträglichste Magnesium, vor allem wenn es um Verdauung geht, weil das ist ja bei diesen ganzen anorganischen Formen, wie es Oxid zum Beispiel ist, ein sehr großer Blocker immer. Ne? Du kannst nicht so viel Oxid nehmen, als dass du auf eine gute Aufnahme kommen würdest, weil es ist, der eine Teil ist, wie viel vom Molekül ist Magnesium und der andere Teil ist, wie hoch ist die Bioverfügbarkeit. Ja. Darauf sind wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig eingegangen. Die ist nämlich super niedrig bei Oxid und relativ gut bei Bisglycinat.
Genau, tendenziell auf jeden Fall. Sagt man, dass das bei diesen organischen Formen tendenziell besser ist. Wie hoch dann die Bioverfügbarkeit genau ist, ist immer so ein bisschen mal so, ne? Am Ende muss man, und das ist auch eine generelle Sache, auch immer schauen, okay, eigentlich, ich will so und so viel Magnesium in mich reinbringen. Theoretisch kannst du das auch alles mit Oxid machen und du wirst wahrscheinlich auch positive Effekte aufs Gehirn haben. Du wirst positiv, irgendwie kommt es dann im Körper trotzdem noch an wahrscheinlich. Aber du wirst es halt wahrscheinlich, wirst es wahrscheinlich einfach nicht gut vertragen, ne? Weil du einfach so viel brauchst, es ist schlechter bioverfügbar. Das heißt, du brauchst tendenziell mehr Elementares. Und beim Oxid ist das halt ja einfach ein Problem, ne?
Einfach, wie kann man sich das vorstellen? Wieso entstehen diese Verdauungsprobleme? Das Oxid, man schluckt das ja, das kommt dann in den Darm und dann versucht man das aufzunehmen. Ne? Dadurch, dass es aber so eine geringe Bioverfügbarkeit hat, die wird in manchen Quellen auch nur mit sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich angegeben, irgendwas so rund um 2-3%. Und der Rest, der bleibt im Darm liegen, der kann nicht aufgenommen werden, der wird dann wieder ausgeschieden. Jetzt ist das aber ein Mineralstoff, der natürlich auch Wasser bindet. Und deswegen wird Magnesium auch manchmal gegeben, wenn man Verstopfung hat, weil es einfach abführend wirkt. Ne? Das heißt, das zieht dann sehr viel Wasser, entweder was schon im Darm ist oder es zieht sich das Wasser dann einfach wieder raus und dann geht's los. Ne? Und dann rutscht es halt einfach mal so durch. Und das ist der Grund, wieso das zu Durchfall führt.
Voll.
So, zweite super spannende Form. Jetzt ist es ja mittlerweile auch schon 1,5 Jahre zugelassen in der EU. In den USA sind es ja schon 16 Jahre. Das heißt, da haben wir ein bisschen gebraucht. Das Magnesium-L-Treonat, also Magnesium gebunden an Treonsäure.
Genau, Treonsäure ist glaube ich, sogar ein Derivat von Vitamin C, wenn ich mich nicht ganz täusche. Eigentlich ganz cool, ist auf jeden Fall das Einzige, was wirklich 100% bestätigt ist, dass es im Gehirn ankommt und auch wirklich direkt ankommt und über die Blut-Hirn-Schranke kann. Also insofern natürlich dann damit, die gezielteste Form, wenn du ins zentrale Nervensystem, ans Gehirn, ans Rückenmark irgendwie rankommen willst. Also insofern sicher top, auch wenn es um Themen geht wie so Brain Fog, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat beim klaren Denken, wenn man Stressprobleme hat und so weiter. Also da ist es auf jeden Fall wahrscheinlich zumindest mal die gezielteste Form. Am Ende, ob das dann einen großen Unterschied macht, ist schwierig zu sagen, weil man muss immer noch sagen, Magnesium-L-Treonat ist immer noch eher verhältnismäßig schlechter untersucht, weil es noch relativ neu ist auf dem Markt. Und vor allem ja auch in Europa ist es, glaube ich, sogar erst seit, wie lange ist es jetzt, 1,5 Jahren, 2 Jahren?
Genau,
1,5 Jahre war es genau, ne?
24 war es.
Ziemlich genau 1,5 Jahre dann zugelassen. Das heißt, echt noch ein bisschen so ein New Kid on the Block, dementsprechend auch unfassbar teuer, weil es gibt wirklich nur eine Firma oder einen Hersteller in Europa, der das überhaupt vertreiben darf, der das dann wiederum an die verschiedenen Subunternehmer vertreibt auch und an die Marken vertreibt. Das heißt, hat natürlich eine krasse Marktmacht und dementsprechend ist es auch mehr als doppelt so teuer wie Bisglycinat. Muss man jetzt aber, nur um es mal in Verhältnis zu setzen. Das ist schon krass und Bisglycinat ist jetzt auch eher eine der teureren Formen, in Anführungszeichen. Das heißt, das ist schon crazy. Und das muss man halt so ein bisschen dann für sich aufwiegen. Ne? Also am Ende beides eher Formen, die auf jeden Fall für Themen wie Stress und so weiter spannend sind und vor allem auch für Schlaf. Aber Treonat halt krass viel teurer, vielleicht gezielter. Aber am Ende muss man, glaube ich, für sich selber rausfinden, okay, merke ich überhaupt einen Unterschied? Weil wenn du den nicht merkst, warum solltest du dann mehr als doppelt so viel für das Produkt ausgeben? Ne?
Ja, vielleicht noch eine Besonderheit. Es ist ja am MIT entwickelt worden. Das heißt, das ist ja eigentlich eine öffentliche Uni in den USA, ne? Massachusetts Institute of Technology. Also es ist erstmal kein privates Unternehmen dahinter gewesen, sondern das ist wirklich eine Ausgründung von der Uni gewesen, die diesen Rohstoff ursprünglich mal erforscht hat, so vor dem Hintergrund, dass diese Treonsäure direkt Stoffe, also die Treonsäure oder dieses L-Treonat, das kann direkt in Nervenzelle aufgenommen werden, in Neuronen. Und deswegen hat man das ursprünglich dann mal mit Magnesium getestet und ist draufgekommen, das Magnesium kommt ja mit ins Neuron. Ja. Und da hat man eigentlich einen super, super coolen neuen Rohstoff gefunden. Wie gesagt, in den USA gibt es das schon seit 2010, also 16 Jahre. Und in Europa hat der Zulassungsprozess entsprechend lange gedauert, wie wir es ja auch von anderen Stoffen kennen. würde ich mal dazu sagen. Genau, auf jeden Fall auch sehr geeignet für Stress, Schlaf, Entspannung, irgendwas in dem Bereich. Dann der zweite Bereich ist wahrscheinlich mindestens genauso populär, ist Energie. Ne? Muskulatur, Energie, Leistungsfähigkeit unter Tags. Also jetzt mal weg von dieser kognitiven Komponente, sondern vor allem bezogen auf Mitochondrien, auf Energiegewinnung, auf Energietransport und so weiter und so fort. Und da gibt es Magnesiummalat. Malat ist ohnehin schon Teil vom Citratzyklus. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen, also ich glaube, die Logik bei vielen von diesen Magnesiumformen ist einfach, wir nehmen uns ein Molekül, das schon sehr wichtig ist, ohnehin für den Energiestoffwechsel oder für den Stoffwechsel, auf den man dann besonders abzielt. Und dann binden wir Magnesium dran und dann schauen wir, was das für einen Effekt hat. Ne? Also so ähnlich wie es bei Treonat mit den Neuronen war, ist es bei Malat dann auch mit dem Citratzyklus bzw. mit dem Energiestoffwechsel gewesen. Auch da, also vor dem, ich sage jetzt mal, theoretischen Hintergrund super logisch, dass man sagt, das wird dann einfach mitgenommen und verbessert dann zusätzlich auch noch die Magnesiumversorgung, ohnehin an diesen wichtigen Stellen im Mitochondrium, im Citratzyklus. Allerdings so enorm gut untersucht ist es eigentlich gar nicht.
Ja, es geht. Ne? Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist plausibel. Es hat einen gewissen aktivierenden Effekt, ne? Was ja auch erstmal positiv ist, was aber natürlich nicht positiv ist, wenn du es jetzt sagst, ich nehme das hochdosiert abends ein. Da ist Malat einfach nicht so ein gutes Molekül für. Ne? Da sollte man eher darauf verzichten, dass abends in hohen Dosen, niedrige Dosierung, würde ich mir da auch keinen Kopf machen. Ne? Aber hohe Dosierung, ja, also wenn man da irgendwie, ich sag mal, am Ende zwischen einem halben und einem ganzen Gramm Magnesiummalat nimmt, das ist wahrscheinlich einfach abends nicht so gut für den Schlaf.
Genau. Und man sagt ja immer, also generell bei Nahrungsergänzungsmitteln, es gibt aktivierende Sachen, die soll man immer in der Früh nehmen und beruhigende Sachen soll man immer am Abend nehmen.
Genau.
Wenn man so aufteilen würde, wäre Malat auf jeden Fall eine Form für in der Früh. Woher kennt man das sonst noch? Von Citrullinmalat? Da ist Citrullin an Malat gebunden und das ist auch was man jetzt nicht vom Schlafen gehen nehmen würde.
Ist ja auch eher ein Pre-Workout.
Ne? Genau, das ist halt einfach morgens vor Trainingseinheiten ist das sehr, sehr populär, einfach mit einzunehmen. Und da bringt das Citrullin was und andererseits aber natürlich auch das Malat was. Dann gibt es noch was in Kombination mit Taurin.
Genau, da bewegen wir uns jetzt quasi schon in den Bereich, wo Magnesium eher im Herz-Kreislauf-System, im Blutdruck, im Stresssystem da auf diese Weise zusammenarbeitet. Ne? Da wird dann Magnesium-Taurat ganz spannend. Taurin haben auch schon viele gehört und das ist tatsächlich auch so, hier ist einfach Magnesium an Taurin gebunden. Und dementsprechend bekommt man natürlich auch die klassischen etwas dämpfenden, etwas lockernden Effekte auch vom Taurin mit, die man ja auch mit dem Herz-Kreislauf-System so schon entdeckt hat, auch die positiven Effekte auf den aufs Herz selber. Ne? Da ist Magnesium-Taurat auf jeden Fall sehr populär, kam auch in den letzten 3-4 Jahren erst so richtig aggressiv auf, aber ist auf jeden Fall davor auch schon vertrieben worden. Aber da ist das Marketing auf jeden Fall so richtig losgegangen. Und das Coole ist natürlich, du hast auch, dadurch, dass das wiederum auch sehr niedrig dosiertes Magnesium ist, und du hast auch nur so 10-15% Maximum, ich glaube sogar ein bisschen weniger, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Magnesium in dem Magnesium-Taurat. Und deswegen bekommst du auch echt eine solide Menge Taurin mit. Das heißt, du kannst damit auch wirklich was anfangen und kannst theoretisch, wenn du so ungefähr 100 Milligramm elementares Magnesium aus deinem Magnesium-Taurat holst, wirst du am Ende eigentlich auch ausreichend Taurin Tag reinbekommen, dass du auf jeden Fall einen positiven Effekt mitnehmen kannst. Also eigentlich sehr cool, aber halt eher als aufs Herz-Kreislauf-System bezogen und dann auch weniger nur, weil es Magnesium ist, sondern eher, weil halt auch noch das Taurin dabei ist, weil man halt hier so diesen Synergismus sich ausnutzen kann. Ne?
Das sind wir vorher bei Magnesium-Malat noch schuldig geblieben. Da ist der elementare Anteil sogar noch niedriger als bei Magnesium-L-Treonat. Bei Magnesium-L-Treonat sind es so 7-8%, bei Magnesium-Malat sind es noch Prozentpünktchen weniger. Das sind so 6, 6,5%. Okay. Ja. Und bei Magnesium-Taurat sind so circa 9%. Also das nimmt sich alles nicht sonderlich viel. Das sind alles einfach sehr, sehr große Moleküle. Deswegen braucht man auch sehr, sehr viel von den Molekülen, damit man dann am Ende auf eine nennenswerte Menge elementares Magnesium kommt. Sehr, sehr spannend, weil Taurin wird ja auch häufig so falsch verstanden, weil es halt in einem Energy-Drink auch drin ist. Ne? Und dann denkt man sich so, ja, Taurin, das muss doch auf jeden Fall was sein, was irgendwie pusht und irgendwie aktiviert. Und das ist es aber eigentlich nicht, weil es ist vielmehr so ein Modulator. Ja. Also das ist, kann es auch gewonnen werden. Ja.
Wurde es mal. Ja.
Der Großteil wird mittlerweile zum Glück synthetisch hergestellt und man muss ja nicht mehr auf fragwürdige Quellen zurückgreifen. Spermidin, das hat man ja auch ursprünglich im Sperma gefunden und weiß man ja jetzt, dass es auch in Weizenkeimen, Soja und so weiter und so fort auch vorkommt.
Genau.
Aber Magnesium-Taurat, der vor dem Hintergrund sehr spannend, was auch noch in diese Herz-Kreislauf-Ecke passt, ist Magnesium-Orotat. Das ist Magnesium gebunden an Orotsäure, nimmt der Name schon ein bisschen vorweg. Ist nicht zugelassen in der Europäischen Union, darf man auch nicht in Komplexen verwenden, zumindest aktuell nicht. Ich denke, das wird auch noch kommen. Es gibt so eine Liste von der Europäischen Union beziehungsweise von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, wo Magnesiumformen gelistet sind, die man verwenden darf, um Nahrungsergänzungsmittel herzustellen. Magnesium-Orotat gehört da nicht dazu. Das ist wahrscheinlich das Bekannteste, wenn es um Herz-Kreislauf-System geht. Da hat man einige Studien gemacht, auch rund um Herzinsuffizienz, um die Belastbarkeit, also die Kraft vom Herzmuskel, also von die Pumpstärke, die Pumpleistungsfähigkeit praktisch. Und da hat man mit Magnesium-Orotat eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielt. Verträglichkeit ist eigentlich auch gut, auch ein relativ großes Molekül. Ich habe jetzt leider den Prozentsatz nicht parat. Aber ansonsten, ja, wenn es um Herz-Kreislauf geht, wenn es um Herzmuskel geht, Belastbarkeit steht ja immer gewissermaßen im Zusammenhang mit dem Herzmuskel, weil wenn das Herz kräftig pumpt, wenn das Schlagvolumen hoch ist, dann wird natürlich auch der ganze Körper besser mit Blut versorgt, mit Magnesium versorgt. Insofern sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, halt leider in Europa so nicht erlaubt in Nahrungsergänzungsmitteln. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie es in den USA ist. Ist da schon
da wird es schon benutzt. Ja, nee, wir haben uns das ja mal sehr genau angeschaut. Hatten eigentlich auch schon eingekauft, aber ja, ist auf jeden Fall nicht zugelassen. In der Europäischen Union könnte ich mir jetzt auch gar nicht so erklären, warum eigentlich nicht, weil es auch eigentlich schon mega lang verfügbar ist.
Sicherheitsprofil ist auch eigentlich ganz gut.
Sicherheitsprofil ist top, aber ich glaube, es ist halt eben so richtig aufgekommen. Das muss erst nach dieser magischen 1997 gewesen sein, also nach diesem Jahr 1997, wo sich alles geändert hat.
Unser Geburtsjahr, deswegen hat sich natürlich alles geändert. Ne?
Genau, da hat sich irgendwie alles geändert und die haben entschieden, ja, alles, was danach kommt, muss sich nochmal ganz genau angeschaut werden. Und das war eben in dem Fall jetzt auch so, dass es wohl erst danach kam und dementsprechend unter diese Novel Food Verordnung fällt und nicht einfach so zuzulassen ist. Ja.
Genau, das ist ein sehr, sehr komplexes regulatorisches Thema, Novel Food und so weiter und so fort. Aber wir sind ja bei Magnesium, deswegen reden wir jetzt noch ein bisschen über Verdauung. Und ich hatte ja schon gesagt, wenn man sehr viel Oxid einnimmt, dann kann das auch mal abführend wirken. Und das ist für viele vielleicht ein Nebeneffekt, für manche aber auch ein Haupteffekt.
Ja. Genau, ja, also die zwei Formen, die da jetzt interessant, oder wir haben sogar drei Formen, sind sogar schon notiert, die da noch interessant werden, sind vor allem natürlich Citrat, was ich am Anfang gesagt habe, was so, ich glaube, das bekannteste ist. Und dann noch Magnesiumoxid. Und Magnesiumoxid haben wir schon etabliert, dass es fast 60% oder um die 60% von Magnesiumoxid sind tatsächlich Magnesium. Deswegen ist es mega praktisch natürlich, weil du brauchst super wenig Produkt, ne, um auf sehr hohe Magnesiumanteile zu bekommen, auf sehr viel Magnesium zu kommen. Und deswegen ist es in vielen von diesen Komplexprodukten in erster Linie, glaube ich, auch drin. Aber es hat natürlich per se, weil es Magnesium ist, auch magnesiumspezifische Effekte. Der Nachteil ist nur, dass man eben zumindest im Organismus ein paar Mal nachweisen konnte, dass es eben sehr, sehr, sehr schlecht aufgenommen wird. Und du hast schon erklärt am Anfang, wenn das Magnesium zurückbleibt, dann kommt Wasser, mehr Flüssigkeit in den Darm, weil einfach, ja, das ist dieser osmotische Druck. Und dann kann es eben zu Durchfällen kommen. Jetzt ist es aber natürlich ultra individuell, wann es zu einem Durchfall kommt. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einfach nur ultra Geld sparen, dann kann man natürlich auch wirklich Vollgas Magnesiumoxid nehmen und man wird wahrscheinlich viele positive Magnesium-Effekte haben, aber es hat jetzt wenig irgendwie noch einen weiteren positiven Effekt, außer dass es den Stuhl aufweicht. Dafür ist es dann wirklich funktionell noch zu betrachten, aber das Oxid bringt jetzt nichts mit, wo man sagt, okay, ey, das ist jetzt noch ein Hauptgrund, warum ich das nehme. Ne? Das heißt, per se Magnesium das gleiche, aber es ist wahrscheinlich schlechter bioverfügbar, weil es nicht so gut mitgenommen wird von anderen Substanzen. Und dann hast du noch den Nachteil, dass es wahrscheinlich Durchfall macht. Also ja, muss jeder so, so ein bisschen für sich selber wissen. In kleinen Dosierungen, wenn das in einem Produkt mit drin ist, spricht ja überhaupt nichts dagegen. Aber hochdosiert und nur Oxid ist in den meisten Fällen einfach keine gute Idee.
Genau, bei Citrat ist es ähnlich. Das kann auch, das hat grundsätzlich aber im Gegensatz zu Oxid eine eigentlich relativ gute Bioverfügbarkeit. Also kann gut aufgenommen werden. Auch viel von Magnesium kann aufgenommen werden. Und ist auch günstig, kann aber auch, also wenn Leute einen sensiblen Magen haben, ein sensibles Verdauungssystem, dann kann das auch mal, ja, Nebenwirkungen haben, ne? Also das kann auch nicht so, obwohl es gut bioverfügbar ist, es ist trotzdem nicht so gut verträglich. Da unterscheiden sich ja so ein bisschen die organischen Formen versus die anorganischen Formen. Organische Formen sind üblicherweise einfach besser verträglich, anorganische Formen meistens nicht so verträglich, zumindest im direkten Vergleich. Aber ja, es wahrscheinlich reiht sich so ein bisschen mit Magnesium-Bisglycinat in so gute Allrounder ein. Ne?
Genau.
Also ja. Magnesium-Bisglycinat, vor allem wenn es um diese kognitiven Themen geht, Magnesium-Citrat würde ich sagen für die meisten anderen Themen, die man mit Magnesium angehen kann. Aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen mit der Verträglichkeit. Man kann alles mal testen, man kann sich da auch so ein bisschen hochzitrieren, wie man es auch nennt. Das heißt mal niedrig starten, dann mal schauen, verträgt das gut, kann man ein bisschen mehr nehmen, kann man ein bisschen mehr nehmen. Wie gesagt, das ist individuell so unterschiedlich, als dass man da jetzt auch keine pauschale oder generelle Empfehlung geben könnte. Wenn es jetzt um den Anteil von Magnesium geht, bei Citrat sind das so circa 16%. Also relativ ähnlich auch eigentlich wie bei Bisglycinat. Ne? Mhm. So, sind so 14-15%, 15-16% hier bei Magnesiumcitrat. Das ist auf jeden Fall sehr brauchbar. Ja. So von der Menge und ist dann auch ein bisschen kleiner. Das heißt, man muss nicht so unfassbar viele Kapseln schlucken, wie es jetzt bei Magnesium-L-Treonat zum Beispiel wäre. Ne? Oder bei Magnesium-Malat. Ja. Und dann gibt es noch Magnesium-Sulfat, was eigentlich nicht wirklich geeignet ist zur Erhöhung vom Magnesiumspiegel.
Ja, also zumindest nicht die orale Einnahme. Die ist nicht so ideal, einfach weil das kann tatsächlich wiederum Verstopfung machen, das ist ganz interessant. Ist tatsächlich vor allem so als Salzbad bekannt geworden, wird auch dafür genutzt. Und macht man im Teil auch, ist auch, glaube ich, immer noch verbreitet in vielen so Salzbad. Badeorten, also das gibt es so auf jeden Fall. So Kurorten, das war das Wort, was ich gesucht habe, ja. Genau. Aber am Ende ist es einfach nichts, was man oral einnimmt.
Ja, auch ein bisschen paradox, weil du hast ja gesagt, es kann Verstopfung machen und das kann am Anfang auch so sein, aber wenn man das dann länger durchzieht, dann geht es so richtig ab. Ne? Also das ist auch eigentlich fast schon.
Also es ist einfach sehr schlecht verträglich. Ja.
Und kennt man auch als Bittersalze. Es ist manchmal auch in diesen Darmreinigungskuren, glaube ich, auch einfach ein fixer Bestandteil. Ne, da gibt's ja viele Kuren, die man machen kann, die man sich so bestellen kann.
Ja, so Darmreinigungskuren. Ne?
Und da ist Magnesiumsulfat auf jeden Fall auch ein Beispiel. Und dann, was gibt es denn noch so? Es gibt noch ein Magnesiumchlorid, es gibt noch ein Magnesiumlaktat. Die haben eigentlich alle eine ganz okay gute Bioverfügbarkeit. Die sind halt nicht so populär, weil diese Moleküle, an die sie gebunden sind, selber auch jetzt eigentlich nicht einen klassischen Extranutzen haben. Beim Bisglycinat ist es das Glycin, beim Taurat ist es das Taurin, beim Malat ist es das Malat. Und hier ist es halt Laktat und Chlorid. Das heißt, die haben jetzt nicht schöne Sondereffekte im Körper, auf die man sich dann vielleicht auch noch stützen kann. Wenn es aber nur um eine reine Magnesiumversorgung geht, so als Teil von einem Komplex, ist es zum Beispiel super gut geeignet. Einfach weil die Verträglichkeit okay ist, die Löslichkeit ist okay, die Bioverfügbarkeit ist okay. Die können eigentlich als solide Bestandteile von dem Komplex eigentlich gut genutzt werden.
Ja, und sie haben tendenziell auch ein bisschen höheren Magnesiumanteil, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und deswegen macht es auch Sinn, sie in diesem Komplexen teilweise zu nutzen. Einfach, dass du pro Kapsel ein bisschen mehr reinbringst. Ne? Weil das ist halt der große Nachteil an vielen der organischen Formen, wie zum Beispiel Bisglycinat, Citrat und so, dass die, oder vor allem auch Malat, dass du halt super wenig Magnesium reinbekommst. Und dann werden die Kapseln halt groß und werden vor allem viele Kapseln. Und deswegen, ja, da machen die total Sinn, noch hinzuzufügen.
Und dann gibt es noch ein paar neue und das eine haben wir selber auch nicht gekannt. Magnesiumpidolat. dass es wohl auch in diesem kognitiven Kontext sehr populär ist, auch zugelassen, ist tatsächlich viel, viel unbekannter als Magnesium-Orotat, steht aber auch auf dieser Unionsliste von zugelassenen Magnesiumformen, deswegen so ganz, ganz interessant. Es aber, wie gesagt, ich habe es noch nie genommen, ich habe es noch in keinem Produkt gesehen und bin jetzt da in der Studienlage auch gar nicht so.
Ja, müssen wir uns das tatsächlich mal genauer anschauen. Ich fand insofern ganz spannend, dass es anscheinend ja für Migräne ganz gut sein soll, was ja eigentlich schon ein ziemlicher Leidensdruck sein kann.
Und unfassbar weit verbreitet auch, ne?
Also unfassbar sehr, sehr weit viele verbreitet, Leute aber betroffen. Das Produkt überhaupt nicht weit verbreitet. Also wir haben vorhin mal online geschaut und also keine der relevanten Supplement-Marken in Europa oder Deutschland zumindest führt das. Also ich frage mich irgendwie noch ein bisschen, was ist da im Busch? Das würde ich gerne wissen, wo ist der Haken? Aber da werden wir sicher nochmal wann anders tiefer eintauchen. Ist auf jeden Fall interessant und wenn jemand Migräneprobleme hat, kann das ja mal ausprobieren. Aber kann ich jetzt auch nicht auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückgreifen.
Ja, das sind, glaube ich, jetzt mal die gängigsten Einzelformen gewesen, die man so diskutieren kann. Vieles davon gibt es auch tatsächlich als Monoprodukte. Manchmal gibt es dann auch noch Komplexprodukte, dass man sagt, man kombiniert ein L-Treonat und man kombiniert ein Bisglycinat, wenn es um diese kognitiven Effekte geht. Oder man orientiert sich eher an Taurat-Orotat, wenn es um das Herz-Kreislauf-Thema geht. Das heißt, das macht total Sinn. Jetzt gibt es aber da draußen unfassbar viele Magnesiumkomplexe und ab einem gewissen Punkt hat sich das so angefühlt, als würde der eine Hersteller den anderen immer weiter übertreffen wollen, wie viele Magnesiumformen kann man noch in eine Kapsel pressen oder in eine Tagesdosis pressen und dann gibt es 13-fach und 14-fach Komplexe und irgendwann fragt man sich so, ist mehr jetzt wirklich besser oder ist es nicht besser? Und die Antwort darauf ist eigentlich gar nicht so leicht, weil am Ende ist die Frage so, was ist denn, welche Magnesiumform hat man verwendet und wie viel ist von jeder Magnesiumform eigentlich auch enthalten. Und der Grund hinter jedem Magnesiumkomplex ist ja, wir haben viele verschiedene Formen, jede Form hat eine andere Bioverfügbarkeit und jede Form wird gewissermaßen auch über einen anderen Transporter im Darm, sag ich mal, aufgenommen. Ne?
Ja, voll.
Und deswegen hat man mehrere Formen von Magnesium, dass man mehrere von diesen Transportern parallel bedient und dann am Ende eine höhere allgemeine Verfügbarkeit vom Magnesium hat. Da geht es jetzt weniger darum, dass man die Effekte von einem Glycin hat oder von einem Taurin oder von einem Malat. Ein Komplex ist für mich am Ende des Tages immer was, der einen super Beitrag leistet zu einer allgemeinen Magnesiumversorgung. Aber wenn man einen speziellen Use Case hat, gibt es sicher geeignetere Produkte.
Ja, ich denke mir, ich meine, insofern ist es ja auch spannend, dass man, ja, wenn man jetzt normal isst, dann würde man ja auch nicht nur Magnesium-Bisglycinat zu sich nehmen. Ne? Und ich glaube, deswegen auch ein Grund, warum ich glaube, dass Multivitamine schon ihren Platz haben, dass einfach solche Allgemeinprodukte so eine gute Basisversorgung geben können, aber man dann theoretisch on top halt nochmal ein bisschen gezielter handelt. Also insofern macht auf jeden Fall Sinn. Ob das jetzt 10 Formen sein müssen, weiß ich nicht. Es macht aber sicher Sinn, dass man irgendwie zwischen 4 und 7 irgendwie sich da was raussucht, was so als Basisversorgung, weil man halt einfach ein bisschen breiter reinfährt und vor allem auch gibt es ja auch individuelle Aufnahmeunterschiede, dann gibt es Sachen, die verträgt man besser, die verträgt man schlechter und so hat man so ein bisschen so einen Allrounder, wo man nichts irgendwie super hochdosiert drin hat und das einfach mitnimmt und man hat ja gleichzeitig eigentlich auch noch so ein kleines Multi an verschiedenen Zusatzstoffen, die halt mit dem Magnesium quasi als Salz vorkommen, wie dem Glycinat, also dem Glycin, wie dem Taurin und so weiter. Also insofern, glaube ich, haben die auf jeden Fall ihren Platz. Aber man hat natürlich manchmal dann schon diesen Effekt, dass von einem Magnesium halt ultra wenig drin ist. Und wo ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig wäre, was auch manchmal vorkommt, ist, dass dann halt irgendwie über 50% des Magnesiums eigentlich Oxid sind, ne? Und da wäre ich dann schon so, okay, warum habe ich denn jetzt einen Komplex, wenn ich die anderen Sachen habe ich dann irgendwie jeweils 10 Milligramm drin und der Rest ist alles Oxid. Ja gut, dann kann ich es mir wahrscheinlich auch sparen und einfach ein Oxid selber kaufen und noch ein anderes dazu. Ne? Also da einfach so ein bisschen darauf achten, dass wenn man die Komplexe kauft, nochmal kurz schauen, okay, wie viel Oxid ist denn drin, weil es ist okay, dass Oxid drin ist, ich will das gar nicht schlecht reden und Oxid hat seinen Platz und ist auch nicht schlecht oder so. Es wird immer manchmal ein bisschen unnötig fertig gemacht, aber es macht halt auch keinen Sinn, dass es fast nur Oxid ist, weil dann, wie gesagt, dann,
teure Mogelpackung,
dann zahlst du wahrscheinlich eigentlich zu viel, tendenziell. Ja.
Weil reines Oxid, ich meine, man sieht ja, was da preislich möglich ist, wenn man in die Drogerien mal reinschaut, ne, und sich da so Magnesium-Brausetabletten und so auch kauft. wie viel man dafür für reines Oxid zahlt. Ne? Und wenn man dann im Verhältnis dazu wieder sieht, wie viel zahle ich jetzt für einen Komplex, dann ist das wahrscheinlich zu teuer, wenn dann am Ende mehr als die Hälfte auch nur aus Oxid besteht. Deswegen einfach immer hinten ein Auge drauf haben, wie denn die Verteilung auch bei den Komplexen ist. Und dann kann da jeder, glaube ich, für sich selber eine ganz gute Entscheidung treffen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn er einen konkreten Schmerzpunkt hat, dann gibt es auf jeden Fall viele geeignete Formen, die vielleicht da ganz besonders unterstützen können, um das Ganze noch so ein bisschen zielgerichteter zu machen.
Voll.
Vielleicht zum Timing nochmal. Wir haben schon gesagt, Malat ist eher aktivierend, das sollte man eher morgens einnehmen. Das gilt eigentlich auch für Citrat und gegebenenfalls sicher auch noch für Chlorid. Die sollte man eher morgens einnehmen. Bei den anderen, wenn es jetzt ein Bisglycinat ist, ein Taurat oder ein L-Treonat, die eignen sich zum Beispiel auch abends zur Einnahme. Das ist dann genau dieser kognitive Punkt, nicht mehr klassisch nur die Energiebereitstellung, die greifen so, auch ein Glycin greift jetzt auch nicht in die Energiebereitstellung ein, in den Citratzyklus, ins Mitochondrium. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr geeignet, das auch am Abend einzunehmen. Da vielleicht auch noch ein bisschen bei den Komplexen schauen, ne? Weil die eigentlich allerbeste Möglichkeit, Magnesium einzunehmen, ist jede Stunde so ein kleines Pellet aufzunehmen. Ne? Also je mehr man Magnesium auf einmal nimmt, desto weniger kann der Körper anteilsmäßig daraus auch extrahieren. Und wenn du halt dann theoretisch jede Stunde nur 20 Milligramm oder so einnimmst, also elementares Magnesium, in welcher Form auch immer, dann wird am Ende mehr im Körper ankommen. Jetzt ist das aber natürlich vollkommen unpraktikabel. Ne? Also du kannst ja nicht, wie du sonst dein Smartphone in der Hosentasche hast, dann einfach noch eine Magnesiumbox drin haben, wo du dir dann jede Stunde ein Pellet rausholst. Das schaffen manche Leute ja nicht mal mit dem Trinken, dass man regelmäßig trinkt über den Tag verteilt. Ich tue mir da auch schwer. Deswegen ist das sicher was man noch ein bisschen ist nice to know, aber es ist halt auch leider in der Praxis auch gar nicht umsetzbar. Falls es jemand umsetzen kann, go for it.
Ja, ich glaube, wenn man ohnehin eine Routine hat, wo man morgens und abends nimmt, dann kann man es ja einfach so aufteilen und fertig. Und ich glaube, ich würde mich dann jetzt beim Komplex auch nicht verrückt machen, wenn da irgendwie ein bisschen Malat noch drin ist. Solange es nicht in einer hohen Dosierung ist, wird es jetzt dich nicht auch nicht den Schlaf kosten. Also auf keinen Fall. Aber ja, wenn man jetzt natürlich ein reines Malatprodukt hat, dann auf keinen Fall, also dann macht es abends auf jeden Fall nicht so Sinn. Ne?
Ja,
würde ich von abraten, sagen wir es mal so.
Ja. Ne? Worauf man dann noch achten kann, ist, wenn man gleichzeitig Medikamente einnimmt. Das ist, ich meine, Magnesium ist so weit verbreitet und so häufig, da macht man sich in den meisten Fällen auch gar keine Gedanken darüber. Was aber ja doch einige Leute nehmen, sind Schilddrüsenhormone. Und Schilddrüsenhormone sollte man auch nicht gleichzeitig mit Magnesium einnehmen. Also da einfach ein paar Stunden Abstand halten. Also wenn man in der Früh sein Euthyrox oder L-Thyroxin nimmt, dann nicht gleichzeitig einen Magnesiumkomplex schlucken. Das sollte man nicht machen. Es sind doch ein paar Antibiotika dabei, aber das ist ja jetzt auch nichts, was man, ich sag's mal, jeden Tag einnimmt. Ne? Aber Schilddrüsenhormone sind ja eben doch sehr weit verbreitet. Das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ansonsten gibt's für Leute, die Osteoporose haben, ja diese Bisphosphonate. Das sind eigentlich tolle Medikamente, haben aber natürlich auch einige Nebenwirkungen. Und da sollte man auch kein Magnesium dazu einnehmen. Also falls ihr da jemanden kennt und die Person dann auch Magnesium nimmt, das ist bei älteren Leuten tatsächlich sehr häufig, weil erstens ist eine Osteoporose häufig bei älteren Leuten. Bisphosphonate sind dafür sehr populäre Medikamente. Und auf der anderen Seite hat man halt dann auch, ich kenne so viele Senioren, sage ich mal, die auch noch ein Magnesiumpräparat nehmen für Krämpfe oder vor allem, auch für Verstopfung und so weiter und so fort. Genau, also es gibt ja viele Gründe, wieso man Magnesium nehmen kann. Und deswegen ist es gar nicht so selten. Bei den Bisphosphonaten ist es aber ja so, dass die mittlerweile nicht mehr geschluckt werden, sondern in den meisten Fällen sind das so Depotpräparate, die man dann alle 2 bis 3 bis 4 Wochen mal spritzt. Da gibt es dann natürlich diese gemeinsame Einnahme nicht mit Magnesium. Deswegen ist das dann gar nicht mehr so häufig. Aber wie gesagt, Schilddrüse sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn man Magnesium schlecht verträgt, kann man immer noch probieren, es aufzuteilen. Also das geht natürlich nur, wenn jetzt eine Kapsel eine Tagesdosis ist, ist das nicht so leicht. Wenn eine Tagesdosis 3 Kapseln sind, da kann man die auch schon mal über den Tag verteilt versuchen zu nehmen. 2 und 1 oder 1 und 2, wie auch immer. Das hilft auf jeden Fall bei der Verträglichkeit, wenn man sonst glaubt, Magnesium, welche Form auch immer, nicht so gut zu vertragen, wird das Thema auf jeden Fall lösen, würde ich mal sagen.
Yes, so ist es.
Zu Magnesium haben wir jetzt so viel geredet. Ich habe eigentlich gar nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Das mit den Krämpfen haben wir ja auch schon widerlegt. Ne? Also das Magnesium,
also es hilft gegen Krämpfe, aber nicht akut.
Genau.
So haben wir gesagt. Ne?
Genau, also es ist, wie gesagt, in der Mitte vom Tennismatch oder zur Halbzeit beim Fußball, dann wird es auf jeden Fall noch was bringen für die zweite Halbzeit. Aber es ist nicht das Magnesium, wenn man Krampf hat, man nimmt so einen Stick und dann ist er weg. Dann ist es nicht das Magnesium gewesen. Das soll an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Es gibt nämlich so viele Geschichten und Stories dazu und das ist zu 100% Blödsinn. Ansonsten, ja, hast du noch was Schönes als Schlusswort zu Magnesium?
Ja, also gar nicht mal so viel. Ich
muss
glaube,
es jeder messen, würdest du sagen?
Nee, messen, nee. Ich würd mir, glaube ich, die Mühe gar nicht machen. Also ich meine, ich habe es auch schon mal im Vollblut gemessen und so. Und ehrlicherweise ist der Informationsgewinn extrem niedrig. Ich glaube, wenn ich jetzt eine krasse Symptomatik hätte, dann würde ich es mir vielleicht bei einem Patienten oder bei mir selber mal anschauen. Einfach mal im Gesamtbild. Ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt morgen zum Blut abnehmen und ich mache Magnesium. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Theoretisch kann man sich so einen Ausscheidungstest irgendwie auch selber zu Hause machen, indem man diese Strips einfach kauft. Ne? Die sind wirklich frei verfügbar.
Das ist aber halt natürlich nicht so quantitativ dann, ne? Weil der Farbumschlag ist ja auch wieder sehr subjektiv.
Genau, also es ist nicht ideal. Ne? Man kann das mal versuchen. Ich glaube, jeder sollte heutzutage irgendwie noch zusätzlich Magnesium zuführen. Und das sage ich nicht, weil ich glaube, oder weil wir auch manchmal solche Produkte verkaufen, sondern das sage ich, weil ich glaube, dass einfach die meisten einfach über ihre Ernährung wahrscheinlich nicht genügend bekommen, ne? Dass du halt keine wirkliche Sättigung erreichst und deswegen der Körper eigentlich auch viel Energie dafür nutzen muss, um das irgendwie drin zu behalten, ne? Und dann halt einfach nie immer genug hat. Und das ist im Alltag wahrscheinlich auch gar kein Problem, aber wenn du dann mal irgendwie eine stressige Phase hast, irgendwie eine Phase hast, wo ein bisschen mehr los ist, dann sind das diese Momente, wo du dann einfach nicht so resilient bist, vielleicht nicht so gut klarkommst, vielleicht das auch wirklich merkst, dass du damit vielleicht früher mal besser umgehen konntest, ne? Und das ist der Grund, ne? Deswegen, es macht auf jeden Fall Sinn, es einfach kontinuierlich einzunehmen, immer auf diese 300 bis 400 Milligramm pro Tag irgendwie zu kommen. Einerseits über Nahrung, andererseits über die Einnahme. Und wenn man über seine Ernährung nachweislich sehr viel reinbekommt, ist es auch fein, wenn man nur 100 Milligramm on top nimmt. Ne? Aber man sollte halt schauen, dass man irgendwo in diesem Bereich landet als erwachsene Person und einfach genügend zu sich nimmt. Ne? Und das ist alles, was ich mitgeben möchte.
Vielleicht noch zum Testing-Part. Das Schöne an Magnesium ist ja auch, dass man sich damit nicht so leicht vergiften kann, sage ich mal. Also es gibt eine Risikogruppe, wenn du jetzt eine chronische Nierenerkrankung hast, würde ich nicht einfach anfangen, ein halbes Gramm oder ein Gramm am Tag Magnesium zu futtern, würde ich nicht machen. Aber ansonsten, wenn man es nicht gut verträgt, dann merkt man es eh.
Dann wird es auf jeden Fall ausgeschieden.
Du bekommst meistens dann auch einfach Verdauungsprobleme und das ist dann für dich vielleicht ein Zeichen, die Magnesiumform passt nicht so oder ich probiere mal was anderes oder ich nehme halt dann auch einfach weniger. Das ist dann schon so ein Zeichen, das man nehmen kann. Deswegen ist es jetzt nicht so wie bei Selen, wo man, ich sage jetzt mal, in einem schönen Korridor sein möchte. Ne? Es gibt eine Obergrenze, aber wenn es irgendwann toxisch wird, ist beim Magnesium nicht 1:1 so.
Es ist eigentlich deutlich stressfreier.
Ja. Genau. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt oder Wünsche oder Beschwerden, dann gerne einfach einen Kommentar da lassen oder eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de und gerne auch eine Bewertung da lassen, wenn euch der Podcast gefallen hat oder an Freundinnen, Familie weiterschicken, die gerade Magnesium nehmen und gerne ein bisschen mehr darüber erfahren möchten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ciao.
Danke und ciao.